7. Vers 36 bis 50. Vielleicht kennen manche von euch die Geschichte. Simon, ein Pharisäer, hat Jesus zum Essen eingeladen. Und irgendwann, als sie da beim Essen sind, kam eine Frau, wahrscheinlich eine Prostituierte, und hat Jesus Füße benetzt mit ihren Tränen und kam zu ihm und hat ihr kostbarstes Öl über ihn ausgegossen. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir einen Kuss gegeben, Diese aber hat, seit ich hier reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Ich hatte neulich ein sehr tiefgreifendes Gespräch mit jemandem, den ich von früher kenne. Und wir haben darüber gesprochen, über seine Identität, über die Dinge, die er über sich selbst denkt, und die Dinge, was er denkt, was andere von ihm erwarten, und was er denkt, was er anderen gegenüber leisten muss und was er denkt, was er Gott gegenüber leisten muss, und dass er das nie erfüllt und dass ihn das unter Druck setzt. Und ich konnte dann mit ihm beten und ich konnte ihm sagen, dass Gott ihn liebt, so wie er ist und nicht so, wie er sein soll. Und ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, aber die Kraft dieses Gebets, was ich gebetet habe, die ist heute Morgen noch da. Es war wie, als hätte Gott den Himmel aufgemacht und diese Liebe ihm gezeigt und seine Augen geöffnet dafür, dass er bisher immer unter einem Leistungsdruck stand, aber diese Liebe gar nicht verstanden hat. Es war, als würde Gott den Himmel aufmachen und ihm zeigen, was seine Liebe bedeutet. Und ich glaube, dass das heute Morgen die Botschaft für uns ist. Eigentlich wollte ich die in der letzten Predigt schon bringen. Dann bin ich sehr stark in diese Gerechtigkeit Gottes gerutscht. Deswegen ist das hier eigentlich die Ergänzung. Mir ging es eigentlich um die Liebe. Und es war gestern so was Tiefgreifendes. Da war so eine Kraft von dieser Liebe da und ich wünsche mir, dass ihr von diesem Flow heute das erlebt, dass Gottes Liebe so tief euch berührt und bewegt, dass ihr das erlebt. Die Liebe, von der die Bibel spricht, ist nämlich nicht etwas, was wir nur in unserem Kopf verstehen, sondern die Liebe möchte unser Herz, unser komplettes Sein berühren. Ich habe meine Frau gefragt, sie hat mir ja erzählt, ich habe mit ihr geredet und habe gesagt, eigentlich ist die Liebe ja nicht in uns, sondern Gott schenkt uns diese Liebe. Und dann hat sie mir von dieser Mutterliebe erzählt und dass diese Liebe aber so stark war, dass sie aus all, ich habe dann gefragt, was ist das für eine Liebe, ist es hier im Bauch? Oder sie hat gesagt, das kam aus allen Poren, diese Liebe. Und ich glaube, dass Gottes Liebe aus all seinen Poren kommt. Und sie möchte zu uns, sie kommt in Jesus zu uns und heute Morgen möchte Gott, dass wir das erleben, dass ich hier nicht einfach über eure Köpfe hinweg rede von der Liebe, sondern dass es durch den Heiligen Geist zu euch kommt. Das heißt in Römer 5, Vers 5, die Liebe ist ausgegossen durch den Geist, durch den Heiligen Geist. Gott ist die Liebe und Gott liebt dich, so wie du bist und nicht so wie du sein sollst. Der Satz ist nicht von mir, sondern von einem katholischen Mönch, Brennan Manning, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Gott liebt dich so wie du bist und nicht so wie du sein sollst. Und es ist interessant, im Neuen Testament kommt es immer wieder vor, dass Jesus Mitgefühl hat. Wir sehen also, Jesus, der ja Gott repräsentiert, der das Bild Gottes ist und der selbst Gott ist, ist ein Gott, der Gefühle zeigt. Und es heißt auch in Lukas weiter vorne, dass die Menge ihm folgte und dass er Mitleid hatte mit der Menge, weil sie waren wie Schafe ohne Hirten. Es war eine Verlorenheit da, die in ihm Mitleid bewirkt hatte. Und wenn wir in diese Ursprache gehen, dann steht da eigentlich noch viel mehr. Da steht, dass es ihm wie den Bauch umgedreht hat vor Mitgefühl. Das bringt dieses Wort Mitleid gar nicht wirklich so stark raus. Jesus hatte ein ganz tiefes, hat ihm hier alles rausgerissen, ein ganz tiefes Mitgefühl für dieses Volk, was ohne Hirten ist. Und ich habe diese Stelle rausgesucht, weil es zeigt, dass Jesus ein Gott ist und Gott ist ein Gott, der Emotionen hat. Und seine größte Emotion ist, dass er uns liebt. Er liebt uns. Und das Hauptthema der Bibel ist Gottes Liebe. Es geht nur um seine Liebe. Und diese Liebesbeziehung, wir sehen es im Garten Eden, das war eine ganz innige, tiefe Beziehung im Paradies. War Gott ganz eng mit diesen Menschen und es hatte eine Tiefe, da gab es keine Scham und keine Schuld und da musste der Mensch nicht irgendwas zeigen, wer er ist. Also wenn wir jetzt unsere Beziehung hier auf dieser Welt sehen, wenn man sich irgendwo trifft mit Arbeitskollegen, dann muss man immer eigentlich zeigen, erstmal wer man ist. Man hat so ein paar Mechanismen aufgebaut, um erstmal stark zu sein. Also man ist cool und man macht einen guten Spruch und man ist eigentlich gut drauf. Auch wenn es dann vielleicht innerlich nicht so geht, aber man zeigt eigentlich Stärke. weil man dem anderen ja nicht so vertraut, ist ja nichts Schlimmes, man weiß auch nicht, ob der andere einem annimmt, man kann auch Schwäche erstmal nicht zeigen. Das ist auch völlig okay, aber diese Beziehung, wie sie damals war, mit Gott im Paradies, die war geprägt davon, dass der Mensch so war, wie er war, mit allem. Das war ganz offen und ganz tiefgreifend. Da gab es auch keine Scham, da gab es keine Sünde, da war nichts dazwischen. Und das ist diese Liebesbeziehung, die Gott sich wünscht und die zerbrochen ist. Und das Problem aber mit der Liebe ist, dass sie alle Erkenntnis übersteigt. Wir können die Liebe nicht verstehen. Und das macht es so schwer. Ich wollte ja über die Liebe predigen, bin dann bei der Gerechtigkeit gelandet und habe dann in der Vorbereitung jetzt gemerkt, dass ich die Liebe gar nicht verstehe. Ich kann das nur ansatzweise ergreifen. Und das schreibt Paulus in Epheser 3, Vers 18 drüber. Und er schreibt, Christus wohnt in Vers 17 schon durch den Glauben in eurem Herzen. Und damit seid ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Und wenn ihr diese eingewurzelt seid in der Liebe, sagt er, dann könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Bisschen schwierig, aber hier steht, dass die Liebe Christi alle Erkenntnis übertrifft. Wir können diese Liebe nicht verstehen, weil diese Liebe kommt von einem anderen Planeten. Diese Liebe Gottes können wir nicht mit menschlicher Liebe vergleichen. Wenn wir jemanden lieben, das ist immer begrenzt, aber Gottes Liebe ist skandalös, sie ist unbegrenzt, sie ist unendlich und sie ist komplett anders wie unsere Liebe. Deswegen verstehen wir sie nicht. Hier heißt es, die Liebe Gottes übertrifft alle Erkenntnis. Es bleibt uns eigentlich nur übrig, dass wir anfangen zu glauben, was Gott in seiner Liebe und in seinem Wort zu uns sagt. Wir müssen lernen, das zu glauben, weil wir versuchen oft Liebe aus unserem eigenen Verständnis heraus zu verstehen. Aber Liebe ist viel höher, Gottes Liebe ist viel höher und wir sehen so ein starkes Maß an Vergebung und Annahme durch Jesus, das können wir oft gar nicht begreifen, das ist ein Skandal. Zum Beispiel bei diesem Gleichnis, als die Arbeiter in den Weinberg kommen und er macht mit denen, ich glaube, ein Drachme aus als Tageslohn. Und dann kommen mittags noch, holt er noch ein paar und abends noch ein paar und die kriegen auch ein Drachme. Jetzt sagen manche Theologen, okay, die haben natürlich 10-mal so viel gearbeitet und kriegen mehr. Aber Jesus erklärt es eigentlich und sagt, als sie ihn fragen, warum kriegen die genauso viel wie wir, das kann doch nicht sein, das ist ein Skandal. Er sagt, ich kann doch in meiner Güte machen, was ich will. Und wir sehen hier, dass die Liebe Gottes eigentlich ein Skandal ist für uns Menschen. Gott gibt diesen Weinbergarbeiter, die nur eine Stunde kommen, ich meine, bis die sich umgezogen haben und erstmal noch eine geraucht und kurz noch was getrunken, da ist die schon eine Dreiviertelstunde rum und dann schaffen die noch eine Viertelstunde und kriegen trotzdem den gleichen Lohn, einen Tageslohn. Und dann sagen die anderen, hey, wie kann das sein? Wir haben 8 Stunden in der Hitze geschuftet und die kriegen das Gleiche. Und sagen zu dem Weinbergbesitzer, das kann doch nicht sein. Und Jesus legt es aus und sagt, das geht euch doch nichts an. Ich habe mit denen einen Denar ausgemacht und mit euch. Und sie sagen, hey, das ist ein Skandal, deine Liebe ist ein Skandal, wie kannst du alle gleich behandeln? Und genauso ist es ein Skandal, als der Pharisäer Jesus zum Essen einlädt und Jesus diese Sünderin zu ihm kommen lässt. Das ist ein Skandal, das geht gar nicht, diese Liebe, das geht nicht. Aber Jesus fordert uns heraus, dass wir uns öffnen und anfangen, das zu akzeptieren, das zu glauben, dass seine Liebe so groß ist, um es dann zu erleben. Ich komme zu dem Gleichnis, die Pharisäer, das muss man wissen, es gibt ja eine Vorgeschichte in Israel, das hat man oft nicht im Hinterkopf, aber es gab ganz starke Kämpfe, also das Römische Reich war zur Zeit Israels und davor war aber das Griechische Reich. Und ihr kennt diese Geschichte von dem Gräuelbild der Verwüstung, vielleicht habt ihr das schon gehört, dass ja dieser König Antiochus IV., als er aus einem Kreuzzug zurückkam von Ägypten, in den Tempel ist und ein Schwein geschlachtet hat bei den Juden. Das hat man dann ausgelegt als das Gräuelbild der Verwüstung, das war auch ein Gräuelbild. Und dieser Bereich, also Israel war da unter der Herrschaft der Griechen und dann gab es diesen Makkabäer-Aufstand und das ist eigentlich ein wichtiger historischer Hintergrund, dass Israel, bevor dann das Römische Reich kam, um seine Freiheit gekämpft hat. Die Makkabäer, also haben dann dagegen gekämpft und haben sich befreit. Und in dieser Zeit sind die Pharisäer entstanden. Und die Pharisäer hatten in dieser Zeit sich zur Aufgabe gemacht, das Gesetz zu hüten, damit nicht von außen diese Einflüsse kommen und diese weltlichen und von anderen Religionen diese Einflüsse. Das war eine gute Sache, was die Pharisäer gemacht haben. Das passiert so 150 Jahre vor Christus. Das heißt, die Pharisäer als religiöse Partei, das war ganz wichtig, weil die haben Israel diese Stabilität gegeben und sie haben das Wort Gottes bewahrt, die Tora, das Gesetz. Aber die Pharisäer haben es übertrieben, die haben es irgendwie gut gemeint, die sind gut drauf. Die haben noch so ihre mündliche Tora dazu gemacht, ganz viele eigene Regeln. Also zum Beispiel haben sie nochmal wie so einen Zaun um die Tora gemacht, nochmal immer eine Regel dazu. Sie haben zum Beispiel ihre Häuser zusammengelegt, damit sie am Sabbat nicht mehr wie 1000 Schritte laufen müssen. Und am Sabbat durfte man jetzt das nicht und am Sabbat durfte man das nicht. Sie haben das verdreht. Aber ihr erster Gedanke war gut. Und diese Pharisäer waren die Gesetzeshüter in Israel. Und sie haben das Urteil gebildet, was man darf und was man nicht darf. Und so ein Pharisäer lädt jetzt Jesus ein. Eigentlich geht das gar nicht, das ist schon mal eine große Leistung vom Simon, dem Pharisäer, dass er Jesus einlädt, weil Jesus war ja auch so ein Freak. Da haben sie ja auch gesagt, der ist nicht ganz dicht, den müssen wir töten. Der verwirrt unser Volk, der redet gegen das Gesetz. Sie haben auch hier einen falschen religiösen Einfluss erkannt. Also Simon ist eigentlich schon gut drauf. Der isst nicht jetzt nur einen Donut mit Jesus, weil das kann man schon noch machen als Jude, mal einen Donut essen oder einen Burger bei Burger King. Aber wenn du jemanden in dein Haus einlädst als Jude, dann sagst du eigentlich, dass du mit ihm Freundschaft schließt. Jesus ist ein Freund von, der Pharisäer Simon ist ein Freund von Jesus und das muss man ihm zugute halten. Und dann ist Jesus bei ihm im Haus, er isst mit ihm, und das sind auch noch viele andere Leute, die Jünger sind dabei, lesen wir. Und dann kommt diese Sünderin rein. Und sie war eine Prostituierte, das sehen wir auch aus einem anderen Zusammenhang, in Parallelstellen. Und hier passiert plötzlich was, hier kommt in dieses religiöse Setting plötzlich eine Sünderin. Also stellt euch mal vor, hier würde Sonntagmorgen zu uns ein Sünder kommen, irgendwie so ein Obdachloser, der einen Hund dabei hat, der sich hier hinsitzt, der stinkt bis da nach hinten. Ich habe das schon erlebt, bei uns kamen so Leute früher in Gottesdienst. Die haben auch bei mir geschlafen, das waren Obdachlose mit Hunden. Der eine Hund hat mir auf den Teppich gekotzt, ich weiß noch, die Obdachlosen haben uns beklaut. Der eine hatte Käsefüße, die hast du schon unten gerochen, der war oben im dritten Stock. Und so jemand kommt, und das ist ein Anstoß, so eine Prostituierte, die kommt zum Simon ins Haus, das passt nicht in unser Bild, was wir uns geschaffen haben, wie Kirche sein soll. Aber die kommt einfach. Und sie kommt zu Jesus, und Jesus lässt es zu. Er lässt es einfach mal zu, er lässt diese Spannung zu. Und so lässt Jesus manchmal auch Spannung bei uns zu, weil er was lehren will. Das ist eigentlich ein Anschauungsbeispiel, was er hier macht. Das sind ja ganz viele Leute und das spricht sich rum. Und Jesus lässt es zu, dass diese Sünderin mit ihren Tränen seine Füße abwäscht, dass sie ihr kostbares Öl über seine Füße gießt, dass sie mit den Haaren, das war eigentlich was Erotisches, das geht eigentlich gar nicht, was sie da macht. Mit den Haaren dann die Füße trocknet. Also, das ist schon skandalös, was Jesus da macht, was er da erlaubt. Wir hätten schon lange gesagt, also jetzt mit deinem Hund kannst du jetzt echt mal raus. Ich meine, das haben wir dann auch irgendwann durchgesetzt, Hunde in der Gemeinde, ging da nicht mehr. Aber Jesus hat eine unheimliche Weite. Er lässt es zu. Und vielmehr noch, er teilt eigentlich dem Pharisäer eine Lektion. Der Pharisäer, ich meine, hallo, ihr kennt es ja auch, da, wo der im, ich glaube im Tempel sind die, ein Pharisäer betet dreimal am Tag. Ein guter Jude betet dreimal am Tag, morgens, mittags, abends. An der Bibelschule, bei uns gab es auch Bibelschüler, die haben das gemacht, dreimal am Tag. Und ein Pharisäer, wenn er gut drauf ist, betet auch, er fastet auch zweimal die Woche. Also ein Pharisäer, der kann richtig was, das ist ein richtiger Also wenn du so jemanden in der Gemeinde hast, ist ein richtiges Vorbild, der ist bei jeder Gebetsstunde dabei, der hat ein ansehnliches Leben, so, der leistet was, der ist richtig aktiv, der ist mit dabei, so auf den ersten Blick, wow. Aber Jesus muss ihm eine Lektion erteilen und ihm sagen, dass dein Leben, wie du es lebst, da läuft was falsch, du hast diese Liebe nicht verstanden. Und er geht hin und sagt zu ihm, der Pharisäer sagt ja, also wenn Jesus ein Prophet ist, sagt er so, bei sich selbst steht er, dann checkt das irgendwie nicht, dann müsst ihr doch wissen, dass das irgendwie eine Prostituierte, eine Sünderin ist, die wir hier nicht haben wollen. Also Jesus kann irgendwie kein Prophet sein. Und Jesus checkt es aber, weiß er ja, und dann spricht er ihn an und spricht zu ihm in Vers 40, Simon, ich habe dir was zu sagen. Ob er einen Finger hochgehoben hat, weiß ich nicht, glaube nicht, aber ich habe dir was zu sagen. Und er sprach Meister, also Rabbi, sag's. Er hatte schon Respekt vor Jesus. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer 500 Silbergroschen, also ein Jahresgehalt ungefähr. Was ist das bei uns so? Gute 20.000, 30.000. Ich weiß nicht. Brutto. Vielleicht 10.000, 15.000. Ein Jahresgehalt, also einer hatte zwei Schuldner, 500 Silbergroschen, der andere 50, also einen Monat, zwei Monate, eineinhalb so. Und beide konnten nicht bezahlen und er schenkt beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben, fragt er den Simon. Und der Simon sagt, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat, also der, dem er dieses ganze Jahresgehalt geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast recht, Vers 43, Vers 44. Und dann wandte er sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau, diese Sünderin, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, du hast meine Füße nicht mit Tränen benetzt, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hier reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Jetzt bin ich wieder am entscheidenden Teil meiner Predigt. Ist es wichtig, dass ich den guten Weiterführung finde? Jesus sagt quasi zu dem Pharisäer, hey, du bist ein Pharisäer, jemand, der das Gesetz hütet und alles, was du tust, all dein religiöses Verhalten, dazu sage ich nichts. Aber ich sprich zu der Tiefe deines Herzens und ich sage dir, dass dein Glaube eine gewisse Tiefe vermisst, weil du als Pharisäer doch nur das tust, was du tun sollst. Er sagt ja zu dem anderen auch, ihr verzehntet irgend so ein Gewürz, aber ihr habt keine Barmherzigkeit. Und Jesus kreidet es auch an anderer Stelle an, aus dem Alten Testament, Hosea 6, Vers 6, ihr habt... Ich will nicht eure Opfer, sondern ich will eure Barmherzigkeit, also oder eure Liebe. Der Pharisäer definiert sich über das, was er tut. Und die Sünderin hat gar nichts mehr. Sie ist am tiefsten Punkt ihres Zerbruchs und erlebt deswegen Jesus auf eine ganz andere Weise. Es ist viel vergeben, deswegen liebt sie viel. Die Sünderin hat also irgendwas erkannt, wo Jesus sagt, die hat es kapiert, aber du hast es nicht kapiert, das sagt er dem Pharisäer. Die hat was verstanden, was du nicht verstanden hast und ihr Handeln ist deswegen anders. Sie handelt an mir anders, sie wäscht meine Füße mit ihren Tränen, das hast du gar nicht gemacht. Sie hat meine Füße mit Öl gesalbt, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie hat es kapiert, die Sünderin hat es kapiert. Jesus zeigt auf diesen Obdachlosen, der hier reinkommt und sagt, der hat es kapiert. Warum hat er es kapiert? Warum hat es diese Sünderin kapiert? Weil diese Sünderin an einem anderen Punkt ist. Sie ist nicht an dem Punkt, dass sie denkt, es kommt darauf an, was ich tue, hier in der Gemeinde oder in meinem Job oder mit meinem Ehemann. Es kommt nicht darauf an, was du in deinem Job tust, dass du denkst, jetzt arbeite ich, ich bin heute pünktlich und ich bin auch immer pünktlich in der Gemeinde und ich arbeite hier mit und ich leiste was und deswegen finden Leute das gut, was ich mache und deswegen möchte ich hier auch eine Position haben hier in der Gemeinde. Und da sagt Jesus, nein, du hast es nicht kapiert, die Sünderin hat es kapiert, weil die Sünderin einen Zerbruch zugelassen hat. Sie hat erkannt, dass sie nichts zu bringen hat, dass sie geliebt ist von Jesus, so wie sie ist. Und das ist die Message heute Morgen. Du bist geliebt, so wie du bist und nicht, wie du sein sollst. Das heißt konkret, Gott liebt dich, so wie du heute Morgen hier sitzt, mit deinem Versagen aus deiner Vergangenheit, mit deinen Problemen deiner Gegenwart und mit einer Verheißung für deine Zukunft. Gott liebt dich und akzeptiert dich so, wie du bist und nicht, wie du irgendwann sein sollst. Und wir scheitern aber immer, an dem wir sein sollen, an diesem hohen Level, den die Bibel uns vorgibt, diese hohe Moral, gut zu sein, daran scheitern wir. Wir wollen das aber nicht zugeben und wir sagen anderen Leuten, guck mal, wie toll ich bin, was für ein toller Christ ich bin, ich faste zweimal die Woche. Und wir sagen es Gott, guck mal Gott, was ich kann, ich habe mir heute eine Stunde Zeit genommen, Stille, aber wir haben nicht diesen Zerbruch zugelassen, wo Jesus uns haben möchte. Er möchte einen ganz tiefen inneren Punkt unseres Wesens und Seins so tief, dass es unsere Existenz, unser Wesen komplett betrifft. Und da kommen wir nur hin, wenn wir einen Zerbruch akzeptieren und akzeptieren, dass wir nichts haben vor ihm, dass wenn wir vor Jesus treten heute Morgen, dass wir nichts zu bringen haben, nichts, es ist nichts Gutes in uns, sagt Paulus, nichts. Wir kommen mit leeren Händen wie diese Kinder hier, die haben auch nichts. Und Jesus sagt, das braucht es, ich brauche von euch, dass ihr erkennt, dass es nichts ist, was ihr habt, sogar eure eigene Gerechtigkeit ist wie Kot, habe ich letztes Mal gesagt. Die Gerechtigkeit der Pharisäer, das ist nichts wert vor ihm. Sondern einen zerbrochenen Geist und ein zerbrochenes Herz. Das ist was wert. Wenn wir erkennen, dass wir Gnade brauchen, dann kann Gnade auch wirksam werden. Wenn wir das zulassen, dass das passiert, dass wir seine Gnade brauchen, dann kann diese Gnade wirken. Wenn wir erkennen, dass wir Liebe brauchen, obwohl wir gar nicht liebenswert sind. 5. Mose 7, Vers 7, ich habe euch geliebt, einfach weil ich euch geliebt habe, nicht weil ihr ein großes Volk seid, sondern ich liebe euch auch heute Morgen, nicht weil du liebenswert bist, sondern weil ich die Liebe bin, Gott ist die Liebe und weil ich mich entschieden habe, euch zu lieben, könnt ihr das heute Morgen glauben, dass Gott euch liebt, so wie ihr seid, nicht so wie ihr sein sollt, weil ihr sowieso nie so sein werdet, wie ihr sein sollt, ihr werdet sowieso nie das erreichen, ihr werdet immer scheitern an eurem eigenen, Sünde ist ja Zielverfehlung, an der eigenen Verfehlung eures Ziels, das was ihr euch wieder vorgenommen habt, wir werden immer scheitern, wir sind Menschen, hier auf dieser Erde verhaftet und diese Erde zieht immer an uns und unser Fleisch zieht. Und Gott sagt uns und dir, lasst es doch mal alles los. Lasst es doch mal komplett. Dreht doch mal vor mich, so wie du bist und hör mal meine Stimme, mit der ich dir sage, ich habe dich angenommen, ich habe dich von jeher geliebt, ich habe dich erwählt und ich liebe dich so, wie du bist. Und du kannst mir sowieso nichts vormachen, was du alles toll machst. Ich liebe dich doch so, wie du bist. Ich habe dich schon immer geliebt, ich habe dich erwählt. Und dann fangen wir an, Gottes Liebe zu verstehen. Und dann passiert plötzlich was ganz anderes. Wir merken, dass wir nicht mehr müssen, tun müssen. Wenn du in deinem Leben noch denkst, dass du tun musst, dass du musst, dann hast du diese Liebe nicht verstanden, weil du musst gar nichts. Und das war der Prozess, in dem ich jetzt drin war, wo Gott mir gesagt hat, Patrick, du musst gar nichts. Was müssen wir? Okay, wir müssen unsere Kinder versorgen, aber aufstehen müssen wir nicht. Musst du arbeiten gehen? Du musst nicht. Okay, du hast dann kein Geld, aber wer sagt dir denn, was du tun musst? Was sind denn das für Stimmen oder für Sachen, dass wir tun müssen? Wenn wir auch in unserem christlichen Leben, wenn es irgendwas gibt, was du tun musst, ich muss Gott gefallen oder ich muss jetzt beten, ich muss mich verändern, das stimmt nicht. Du musst gar nichts. Da, wo die Liebe ist, müssen wir nichts. Da, wo die Liebe ist, ist auch keine Furcht. Da müssen wir auch uns nicht fürchten. Da, wo die Liebe ist, kommt diese Freiheit rein, dass wir nichts müssen, sondern dass wir so angenommen sind, wie wir sind, mit allem Versagen aus unserer Vergangenheit und aus unserer Gegenwart. Da müssen wir nichts mehr. Und wenn wir das verstehen heute Morgen in unserem Herzen, dass wir vor Jesus nichts müssen, sondern dass wir so angenommen sind, dann kommt Freiheit rein. Dann merken wir plötzlich, er liebt mich doch so, wie ich bin, nicht so, wie ich sein soll. Und dann fange ich dann plötzlich trotzdem aber an, mir Zeit zu nehmen fürs Gebet. Also, aber mein Gebet entsteht jetzt aus einer Liebesbeziehung, weil ich ihn liebe und weil ich merke, dass er mich bewegt und weil ich Zeit mit ihm verbringen will. Und deswegen komme ich auch in die Gemeinde, weil ich merke, da ist Jesus und weil ich mit Geschwistern das teilen will. Aber ich muss doch nicht, ich muss nicht. Sondern ich bin zur Freiheit berufen in Christus. Und ich darf, und wenn wir erkennen, wie sehr er uns liebt, dann zieht uns seine Liebe hierher und in diese Gemeinschaft. Und hier brauchen wir diese Erkenntnis und diesen Glauben auch zu sagen, ich glaube, dass er mich liebt und ich bete dafür, dass ich diese Liebe erlebe. Deine Vergangenheit, das spielt für ihn keine Rolle, er weiß es doch. Sagt er dir, habe ich vergeben. In deiner Gegenwart sagt er dir, ich liebe dich, und für deine Zukunft sagt er, ich hab ein anderes Leben für dich in Zukunft. Das muss nicht so bleiben. Du musst dich nicht verändern, aber ich werde dich verändern. Und ich erlebe das oft. Ich habe ja, sage ich mal, so einen prophetischen Dienst, nenne ich es jetzt mal. Ich komme in einen Raum und da weiß ich manchmal, da ist eine Person und ich weiß was über die. Und dann hat Gott mich aber irgendwann gelehrt, wie ich damit umgehen soll. Ich soll immer diese Menschen erbauen. Wenn Gott mir was offenbart, dann nie, damit ich sie zerstöre, sondern die Prophetie ist immer eine Erbauung. Die Geistesgaben in Korinther sind immer zur Erbauung. Und dann habe ich manchmal Worte für Menschen und die sind so deutlich und ich habe das mittlerweile so stark geübt, dass ich mir oft ziemlich sicher bin, dass das, was ich jetzt sage, stimmt. Trotzdem ist es ein Glaubensschritt. Und ich frage dann auch nach und ich sehe oft, wie der Geist das bestätigt. Aber das ist eine Gabe, die ich habe. Ich erzähle es jetzt nicht hier, um anzugeben. Das ist eine Gnadengabe, aus Gnade empfangen. Ich möchte was anderes sagen. Ich habe oft mit Menschen zu tun, da denke ich, oh Mann, was ist das für jemand? Ne? Dann habe ich so ein komisches Gefühl und der ist mir unsympathisch oder da stimmt die Chemie nicht. Und dann kommt plötzlich ein prophetisches Wort über den und dann ist dieses prophetische Wort sowas von positiv und zeichnet so eine positive Zukunft auf, wo ich denke, oh, das kann nicht von mir sein. Dann spreche ich das über die Person aus und merke, wie das was freisetzt. Und das zeigt mir, und das möchte ich gerade erklären, mir geht es darum, wie Gott über Menschen und ihre Zukunft denkt. Auch wenn ich spüre, dass da gerade das nicht stimmt oder da stimmt was in dem Bereich nicht, trotzdem spricht Gott was anderes, er spricht in eure Zukunft. Und wenn ihr Gottes Liebe anfangt zu verstehen, dann werdet ihr verstehen, dass seine Liebe eine positive Zukunft für euch hat. Er hat für euch was vorbereitet, er bringt euch weiter, er tut es. Seine Liebe sieht eine positive Zukunft für euch, auch wenn ihr das nicht seht, egal was ist gerade in deinem Leben, auch wenn es Furcht ist nicht in der Liebe. Da, wo die Liebe bei euch heute Morgen auch wirksam wird oder auch übermorgen oder überübermorgen, wo ihr diese Liebe anfangt zu verstehen, da werdet ihr auch den Glauben haben zu sagen, und Gott hat eine gute Zukunft für mich. Er hat meine Vergangenheit, meine Sünden, die sind ja rein weggewaschen, heißt es in Jesaja. Wenn er auch schamrot war wie Blut, ist es jetzt weiß. Er hat für unsere Gegenwart ein Wort, dass er uns liebt, und er hat für unsere Zukunft ein Wort, dass er uns anders sieht auch. Er sieht, dass da sich was entwickelt in uns. Er ist absolut positiv. Er glaubt absolut an uns. Ich habe noch eine Geschichte und jetzt habe ich ja nicht auf die Uhr geschaut, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ich weiß nicht, wie lange ich noch machen soll. Soll ich zum Ende kommen? Ich muss gar nichts. Ihr müsst auch nicht hier sitzen bleiben. Ich durfte. Ein Freund hat mich angefragt. Ich werde übrigens 2 bis 3 Mal die Woche angefragt, was irgendwo am Strom zu machen. Ich muss regelmäßig lernen, Nein zu sagen. Aber der hat mich angefragt. Nee, er hat mich ja gar nicht angefragt. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann, seine Wohnung renovieren. Dann ging es darum. Also ich denke dann ja auch immer, da komme ich mit meinem Werkzeug und ich habe echt einen coolen Werkzeugkoffer. Dann denke ich immer, jetzt zeige ich euch mal, was ich so handwerklich drauf habe. Und dann sagt er zu mir, Ja, ich soll kommen und ich habe zu ihm gesagt, ich mache, was du mir sagst. Mache ich. Und dann sagt er, ich soll streichen. Ich so, boah, streichen. Streichen ist das Schlimmste, was es gibt. Kommt nach, tapezieren, streichen, ich mache alles. Aber gut, habe ich gesagt, alles klar, wenn ich streichen muss, dann streiche ich. Dann bin ich da hingekommen, dann hat er irgendwie gesagt, nee, er war gar nicht da. Er hat mir mitgeteilt, dass man jetzt nicht streichen muss, sondern die Wände abschleifen. Also Rigipswände, die so verspachtelt sind, abschleifen mit mit einer Giraffe, nennt man das, glaube ich. Alles klar, 4 Zimmer, er war ja nicht da. Ich fange an zu schleifen und ich wusste dann, okay, Qualitätsstufe 3, Q3, sollte man schon bringen. Q4 ist dann total übertrieben, ist total glatt. Aber Q3 will ich schleifen. Und während ich so schleife, denke ich, ich werde niemals fertig. Und dann merke ich so, wie ich jetzt eigentlich gerne wissen müsste, ob ich es vielleicht auch ein bisschen schlechter schleifen kann. Es kommt ja gar nicht so drauf an, ob es tapeziert wird. Und ich habe mich aber zu Tode geschliffen. Ich habe das so glatt geschliffen und ich habe den ganzen Tag geschliffen. Und ich habe dann 10 Stunden geschliffen. Ich war am Schluss dann irgendwann fertig, als er dann kam. Und während ich aber so schleife, denke ich, merke ich, wie Gott mir zeigt, wie wichtig es ist zu wissen, was der Meister, also der Bauherr, denkt, was du tun sollst. Also Gott hat mir quasi gezeigt, dadurch, dass ich nicht weiß, wird er, wenn er jetzt kommt, wird er schlecht denken, wird er mich sagen, hey, das ist total schlecht geschliffen, oder wird er sagen, hey, Q2 hast du gut geschliffen, ist völlig okay für mich, so ein paar Schlieren, macht mir gar nichts. Und das wusste ich nicht. Und Gott hat mir gezeigt, wie wichtig es ist zu wissen, was der Meister, was der Bauherr, was Gott denn über mich denkt und wie wichtig es auch für uns zu wissen ist, was Gott über euch denkt, nämlich, dass er euch liebt. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und je mehr wir das wissen, umso mehr verändern wir uns, unser Verhalten und unser Leben wird das widerspiegeln, nämlich, dass wir ihn lieben. Ihr könnt es an eurem Verhalten, an eurem Leben sehen, ob ihr ihn liebt. Und das wollte ich euch heute Morgen mitgeben. Es ist wichtig zu wissen, aber wir müssen es nicht. Jesus sagt eigentlich auch nie, dass wir irgendwas müssen. Selbst das höchste Liebesgebot ist kein Gebot, sondern ist eine Verheißung. Anderes Thema. Aber dass wir wissen, dass er uns liebt. Und das bete ich jetzt noch, dass wir das auch in unserem Herzen verstehen. Dass Gott uns liebt. So wie wir sind und nicht so wie wir sein sollen. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, dass deine Liebe alle Erkenntnisse übersteigt und dass wir sie sowieso nicht verstehen können. Aber Paulus spricht auch dieses Gebet, dass wir tief gegründet sein sollen in dieser Liebe, tief verwurzelt. Und es geht nur, wenn wir eine tiefe Begegnung haben mit dir und wenn unsere komplette Existenz, unser Ego, unser Ich ganz tief offen wird vor dir. Und ich bitte dich, dass du uns an diesen Punkt führst, dass wir in diese tiefe Begegnung mit dir kommen, in diese Beziehung mit dir, wo wir erkennen, dass wir nichts müssen vor dir, sondern dass du uns liebst. Und dass du sagst, dass du auch alle Schuld getragen hast, alles Versagen, alles, was da ist. Du hast es am Kreuz getragen, du warst der Allerverachteste für uns und für das, was wir bringen. Ich danke dir, dass du uns liebst und ich wünsche mir, dass diese Liebe ganz tief in unsere Herzen dringt. Ich segne die Menschen, die heute Morgen nicht da sind, dass sie das erleben. Die Menschen, die schwach und krank sind und heute nicht da sind. Und ich bitte dich auch, dass diese Welt da draußen das erlebt, dass du Liebe bist. Und dass du uns zuerst geliebt hast. Amen.